Halleluja. Gehen wir kurz ins Gebet. Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke für die Freude an dir, ist unsere Stärke. Danke, dass du unser Herz jetzt übernimmst, uns füllst mit deinem Leben, mit deinem Guten, mit deinen Gedanken. Danke, Herr, dass alles, was von dir ausgeht, ist gut. Es kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Danke, dass du nur Gutes für uns hast. Und danke, dass wir uns an dir erfreuen dürfen, jeden Tag aufs Neue. Danke, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Danke, dass deine Güte jeden Morgen neu ist. Danke, dass wir uns jeden Tag entscheiden dürfen, können, sollen, müssen, dass du gut bist. Halleluja. Und dann geht's uns gut. Halleluja. Danke, Vater, dass wir auf dich schauen dürfen, auf das Gute in unserem Leben, dass wir dich haben in Christus Jesus durch den Heiligen Geist. Und danke, dass alles, was negativ ist, keine Macht mehr über uns hat. In Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Heute Morgen ist mein Thema Leben. Und das wird nicht eine lange Predigt, eine kurze, weil wir wollen ja noch ein bisschen was tun heute. Und wir wollen noch feiern und wir wollen auch Nico und Vanessa aussegnen, ihr wisst es ja. Aber ich habe heute Morgen so gespürt vom Herrn. Hast du dir schon mal ganz bewusst Gedanken gemacht, dass du lebst? Wann hast du das letzte Mal Gott Danke gesagt, dass du leben darfst? Das ist gut, Malis. Eine hat's heute Morgen gemacht. Aber ich frage euch, die anderen, wann hast du das letzte Mal wirklich ganz bewusst Gott Danke gesagt, dass du lebst? Ist kein Vorwurf. Ich habe es heute Morgen ganz bewusst gemacht, nachdem der Heilige Geist mir die Frage gestellt hat. Und ich bin selber erschrocken, wie lange es her ist, dass ich Gott gedankt habe, dass ich leben darf. Und dann ist mir bewusst geworden, dass wir das Leben gar nicht so schätzen. Wir haben gerade gesungen, come alive in the name of Jesus. Werd lebendig im Namen Jesus. Das ist eine Aufforderung. Warum danken wir Gott nicht, dass wir leben? Ich glaube, das liegt daran, dass wir zu beschäftigt sind mit den Dingen, die nichts mit Leben zu tun haben. Mit den Sorgen, mit den Nöten, mit den Ängsten. Was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn, wenn, wenn ist? Und das macht uns kaputt. Wisst ihr das? Wir kommen gar nicht mehr zum Leben. Was heißt denn Leben? Dass du existierst? Das wäre schwach, wenn es so wäre. Die Kühe existieren auch. Die Pferde existieren, die Schafe. Aber die haben nicht das Leben, wie du es hast. Du bist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Du hast göttliches Leben in dir. Du hast das Zoe-Leben in dir. Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Ihr sagt, ich bin gekommen, auf dass ihr Leben habt. Haben wir dieses Leben, dieses göttliche Leben? Leute, ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Wir können morgens aufstehen und uns mit den Sorgen und mit den Dingen beschäftigen, die wir nicht haben. Oder wir stehen auf und danken einfach mal Gott, dass wir leben dürfen. Leute, gestern sind Leute gestorben. Heute werden Leute sterben. Nachher, jetzt in dieser Sekunde stirbt irgendwo einem Autounfall, irgendwo verbrennt einer im Haus, irgendwo ist irgendein Unglück jetzt gerade in dieser Sekunde, wo Menschen in die Hölle fahren. Mach dir das mal bewusst und du sitzt hier, dir geht's gut. Du hast Jesus. Du hast eigentlich die Fülle am Leben, du hast den Zugang zur Fülle. Aber leben wir dieses Leben? Oder sind wir ständig bedrückt oder irgendwo belastet oder irgendwo... Manchmal schauen wir in Familien, die schwierig sind, und wir denken, es wäre besser, diese Leute hätten keine Kinder bekommen. Ich guck mal in die Runde. Ja, ja, ich habe das auch schon gedacht. Ich denke es auch öfters. Aber Jesus hat gesagt, es ist Freude, wenn ein Mensch zur Welt kommt. Es geht nicht nur um menschliche Freude. Ich glaube, da geht es auch um himmlische Freude. Ich glaube, jeder Mensch ist von Gott gewollt, geliebt, geplant, und Gott hat gute Gedanken. Und dann kommt der Teufel und zerstört alles. Er ist ein Mörder, ein Dieb und ein Zerstörer von Anfang an. Und dann werden so Leute drogensüchtig oder krank oder dies oder das. Und wir denken manchmal so in unserem Verstand, es wäre besser, die wären nie auf die Welt gekommen. Haben wir das Recht dazu? Wisst ihr, die haben das Leben, was von Gott ist, nie erlebt. Sie sind nie an den Punkt gekommen, wo sie in dieses Leben mit Gott gekommen sind. Wo sie merken, wow, da ist etwas, wofür sich's Leben lohnt. Wir haben diesen Zugang. Wir haben diese Gnade. Leben wir? Die Frage ist, leben wir oder existieren wir? überleben wir. Viele Christen, habe ich oft das Gefühl, die sind so im Überlebensmodus. Oh, schon wieder Montagmorgen, hoffentlich ist bald Freitag. Freitag geht die Stimmung hoch, Samstag ist sie ganz oben, Sonntag geht schon langsam wieder runter, Sonntagabend ist schon wieder oben, morgen ist Montag. Oh. Und wie Roboter. Glaubt ihr, dass Gott so ein Leben für uns hat? Das ist bestimmt nicht das, was Gott im Hinterkopf hat oder wo Jesus mit uns spricht und Jesus uns sagt, ich möchte, dass ihr lebt und dass ihr Leben im Überfluss habt. Wann hast du das letzte Mal Gott gedankt, dass du leben darfst? Dass Gott seinen Odem in dich hineingehaucht hat. Wenn du diesen Körper verlässt, geht sein Odem zurück zu ihm, weil er gehört ihm. Aber dein Geist bleibt ewig leben. Dein Körper braucht Odem, aber dein Geist ist Geist. Und was aus Geist geboren ist, lebt ewig. Dein Geist kann nicht sterben, genauso wenig wie die Dämonen sterben können. Die können nicht sterben, die leben ewig, das wissen die. Und die sind ewig in der Verdammnis. Das Gleiche wäre mit uns geschehen nach Adam und Evas Sünde, wenn Jesus nicht gesagt hätte, ich bin bereit zu sterben für ihre Schuld und ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Hast du dich mal gefragt, wo ist denn das Leben in deinem Leben? Wo bist du glücklich? Wo bist du zufrieden? Wir schauen uns heute 6 Bibelstellen an. Johannes 11 in Luther ab Vers 25 oder Vers 25 und 26. Johannes 11, 25 und 26. Da sagt Jesus bemerkenswerte Dinge. In Johannes sagt er einiges über das Leben. Jesus spricht so, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Komischer Satz, gell? Wie jetzt? War's jetzt? Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wisst ihr, dass Jesus das Leben Gottes ist? Der Atem Gottes ist Jesus. Das Leben ist Jesus. Nichts auf dieser Welt, nicht mal eine Bakterie würde leben ohne Jesus. Ein Baum, die Tiere, die Menschen, alles lebt, weil Jesus das Leben ist. Stellt euch das mal vor. Und die Feinde Gottes, die so gegen Jesus wettern, die einen, die böse gegen ihn sind, die anderen, die ihn verachten, die nächsten, die ihn veräppeln den ganzen Tag, die werden feststellen, dass er das Leben ist. Auch die Professoren, die sagen, ja, Millionen alt und es hat sich entwickelt und Evolution, alles ohne Jesus, sie werden eines Tages ihn sehen und merken, sie haben den, der das Leben gibt, komplett abgelehnt. Sie haben ihn nicht nur abgelehnt, sie haben ihn verachtet, sie haben Witze über ihn gemacht, sie haben aus ihm einen Witz gemacht und sie werden es bitterlich bereuen, aber dann ist es zu spät. Aber wir haben es erkannt. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn sein Leib stirbt. So musst du den Vers lesen. Du wirst leben, auch wenn dein Leib stirbt. Und dein Leib stirbt ja nur vorübergehend. Falls du die Entrückung erlebst, stirbt dein Leib nicht. Aber wenn du vor der Entrückung gehst, dann wird dein Leib sterben, aber er wird wieder lebendig werden bei der Auferstehung der Toten. Weil das ist der letzte Kraftakt Gottes, um zu beweisen, dass der Tod besiegt ist. Dass auch das tote Fleisch wieder lebendig wird in einer neuen Form. Das kennen wir alles, haben wir alle schon gehört. Wer an mich glaubt, du glaubst ja heute Morgen an Jesus, sonst wärst du ja nicht da. Dann hast du dieses Leben. Du hast dieses Leben. Also hat der Tod keine Macht mehr über dich. Ich habe keine Angst vom Tod, ich habe keine Angst vom Sterben, habe ich noch nie gehabt, werde ich auch nie haben. Ganz im Gegenteil, ich freue mich auf den Tag und die Stunde, wo ich in die Ewigkeit darf, wo ich die Ziellinie erreiche. Aber noch haben wir Zeit hier, noch haben wir hier einen Auftrag, noch gibt es Menschen, die Jesus nicht kennen. Amen. Ich wünsche mir, dass wir Leben ausstrahlen und nicht Traurigkeit und Depression. Thomas, wie geht's dir? Oh, frag lieber nicht. Das ist kein Zeugnis. Ein Zeugnis ist, ja, Mann, ich habe jeden Monat, jede Woche, jeden Tag Herausforderungen. Aber ich überwinde weit, weil der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Und das ist nicht ein schlauer, kluger, theologischer Spruch. Leute, es ist die Wahrheit. Der Heilige Geist lebt in dir. Das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Also, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. All inclusive. Du hast gewonnen. Wie kann der Tod noch Macht über dich haben? Keine. Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Er hat null Macht über dich. Johannes 8, Vers 51. Jesus sagt bemerkenswerte Dinge. Ihr wisst, der Tod ist eine Person, ist nicht ein Zustand. Der Tod ist eine Person, der Sensenmann, der in dein Leben kommt und mit der Sense macht und du dein Leib, in welcher Form auch immer, fällt tot um. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Du wirst den Tod nicht sehen, hörst du mir zu? Der Tod wird dich nicht sehen. Du wirst zwar diesen Leib verlassen, aber der Tod, den wirst du nicht sehen. Der Tod sieht verdammt hässlich aus. Ich habe ihn einmal gesehen, ich habe euch die Geschichte erzählt, wo er auf seinem Wagen kam mit seinen toten Pferden und mein Nachbar holen wollte. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß, wie er aussieht. Er stinkt, er ist hässlich, er ist einfach nur widerlich. Toter als tot ist er. Und ich habe mit ihm wie viel zu tun? Nichts. Als ich mich bekehrt habe, bin ich aus seinem Machtbereich, aus dem Machtbereich des Todes hinübergetreten in das Reich des Sohnes, in des lieben Sohnes, sagt die Bibel. Und der Tod hat ab dem Moment keine Macht mehr über mich. Leute, ich sage dir, dass du heute Morgen lebst, ist ein Wunder. Dass du heute noch hier sitzt und lebst, ist ein Wunder. Und ich rede nicht nur von Malis, wo wir die Geschichte kennen, ich rede von dir. Weil du selber wolltest schon ein paar Mal sterben. Und dein Herz hat schon ein paar Mal gesagt, es wäre besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Es wäre besser, wenn ich nicht geboren werde. Komm, jeder von euch, zumindest in einer verzweifelten Situation war es so. Und jetzt sage ich dir noch ein Geheimnis, was du auch schon lange weißt. Der Teufel plant jeden Tag deinen Tod. Er möchte dich loswerden. Er möchte, dass du verschwindest aus seinem Machtbereich. Du bist ein Ärgernis für ihn hier auf der Erde. Wenn du betest, hat er verloren. Wenn du vergibst, hat er verloren. Wenn du segnest, hat er verloren. Wenn du Menschen von das Evangelium gibst und von Jesus erzählst, verliert er seine Macht. Versteht ihr das? Wie wertvoll ihr für Gott seid und was ihr für ein Ärgernis für den Teufel seid. Dass du noch lebst, ist ein Wunder, weil Gott dich bewahrt, weil er seinen Engeln befohlen hat, weil der Teufel sich dir nicht nahen kann. Wenn du das verstanden hast, lachst du über Krankheiten, die dich gerade ärgern. Das ist dein Fleisch, was gerade angegriffen ist, ärgert mich auch oft. Aber Leute, das ist nicht das Leben. Als sie mit Jesus diskutiert haben, wegen dem Essen, hat Jesus gesagt, ist das Leben nicht mehr als der Leib? Ich habe diesen Satz lange nicht verstanden. Warum ist das Leben mehr als der Leib? Ich muss doch essen. Heute Morgen hat der Heilige Geist mir Antwort gegeben. Wisst ihr, unser Leib ist das, worum wir uns den ganzen Tag kümmern. Der Leib will schlafen, der Leib will essen, der Leib will trinken, der Leib will dies, der Leib will das, der Leib will Spaß, der Leib will in den Vergnügungspark, der Leib will schwimmen, der Leib will sich in die Sonne legen, der Leib, der will die ganze Zeit was. Aber leben wir oder sind wir in einem Programm? Das Leben ist mehr als der Leib, sagt Jesus. Wie konnte er 40 Tage fasten? Weil er gesagt hat, Leib unter meine Füße, Leben herrscht. Darum herrschen wir im Leben an Christi statt. Wir sollen herrschen im Leben an Christi statt. Wir beten aber immer, Herr, mach du. Herr, bitte mach, Herr, bitte mach, Herr, bitte mach. Das ist das Gebet der meisten Christen. Der Herr macht nichts mehr. Er macht dann, wenn du machst. Da steht er neben dir, wenn du loslegst. Aber er kommt nicht vom Himmel herab und purpelt dir den Weg frei. Er kommt nicht mit zwei Engeln mit einer Trage und dann tragen sie dich vom Fußballplatz und legen dich an die Seite. Der Herr ist mit dir. Amen. Wann hast du das letzte Mal Gott gedankt, dass du lebst? Wann hast du das letzte Mal Danke gesagt? Danke, dass ich ein Leben habe. Wenn Kinder auf die Welt kommen, freut sich der Himmel. Freuen wir uns auch? Freuen wir uns, dass es andere Menschen gibt? Freuen wir uns, dass manche Menschen leben oder wünschen wir uns eher, dass sie tot sind? Schon mal gebetet, Herr, nimm den weg, der nervt mich. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Vielleicht nicht gebetet, aber gedacht. Vielleicht nicht gedacht, sich aber gewünscht. Johannes 6, Vers 68. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin willst du gehen, wenn du leben willst, wenn du Antworten brauchst? Wohin willst du gehen? Ich rufe den Thomas an. Kannst du machen, ist legitim, ist in Ordnung. Du kannst auch andere Leute anrufen, das kannst du jeden Tag machen. Aber die beste Antwort und wo das Leben fließt, ist bei Jesus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast Worte des ewigen Lebens. Hast du dir schon mal drüber Gedanken gemacht? Alleine, für dich, in der Stille, in der Tiefe. Was bedeutet das? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er spricht zu dir Dinge, die dir gerade in deiner Situation helfen, die aber auch dein Leben bauen und dich vorbereiten fürs ewige Leben. Leute, ich bin dankbar. Ich habe gestern mit einem Mann Gottes telefoniert. Habe ich gesagt, ich bin jetzt in der Zeit meines Lebens. Übrigens heute, ihr wisst ja, ich habe Geburtstag, ich werde 53 heute. Ich habe nie geglaubt, mein ganzes Leben habe ich nie geglaubt, dass ich so alt werde. Weil ich immer gedacht habe, irgendwas passiert vorher. Und ich habe jeden Tag gebetet, Herr, hole mich. Über lange, lange Zeit, ich bin erst selbstmordgedankenfrei, seit ich 38 bin. Bis ich 38 geworden bin, habe ich jeden Tag fast rund um die Uhr mir gewünscht zu sterben. Es war ein langer, langer Sterbeprozess. Heute bin ich dankbar, dass ich lebe. Und das ist für mich ein Wunder. Und dass ich gerade sowas predige, ist für mich noch ein größeres Wunder. Weil mein Leben war nicht so, dass ich es geliebt habe. Es war schwierig für mich. Es war alles herausfordernd für mich. Es war kein Tag Genuss. Es war viel, viel Leid. Aber es war viel selbstgemachtes Leid. Es war viel Leid aus Lügen und aus der Macht, wo Satan regiert hat und nicht Jesus. Und ich habe jeden Tag mit Gott gehadert und gesagt, warum hast du mich geboren? Das ist nicht fair. Warum hast du mir Leben geschenkt? Das ist nicht fair. Du hast mich nicht gefragt. Das ist nicht in Ordnung. Du hast mich da reingezwungen. Und du kannst mit Gott lange diskutieren. Der hat eine Eselsgeduld. Aber ich weiß eins, er wird seine Meinung nicht ändern. Er hat sie für Thomas nicht geändert, er wird sie für dich nicht ändern. Und heute kann ich von ganzem Herzen Danke sagen, dass ich lebe. Ich kann heute Danke sagen, dass mein Leben so ist, wie es ist. Und gestern, wo ich mit dem Mann Gottes telefoniert habe, habe ich gesagt, weißt du, mir ist heute bewusster denn je, dass ich für alles dankbar bin. Und das ist im Musical in Ludwigsburg passiert, als ich da saß und zugehört habe meinem eigenen Musical und dachte, wow, heute das Raunen im Saal war so extrem in Ludwigsburg, dass ich gedacht habe, wow, krass. Ich wusste, heute Abend sind Leute da, die denken an Selbstmord und meine Geschichte hilft ihnen. Ich wusste, heute Abend sind Leute da, die kommen aus einer kaputten Familie, meine Geschichte hilft ihnen. Heute Abend sind Leute da, die haben eine beschissene Vergangenheit, die haben viele Dinge angestellt, Leute verschlagen, drangsaliert, gequält, wie ich auch. Die sitzen heute Abend da und empfangen Vergebung. Ich habe zum ersten Mal gespürt, alles, was Gott in meinem Leben geführt und geleitet hat, ist gut. Du musst selber an den Punkt kommen, wo du sagen kannst, alles, was Gott getan hat, ist gut. Nicht alles, was war, war von Gott. Aber ich kann heute sagen, dein Plan Gottes war gut, weil die Geschichte meines Lebens heute Menschen heilt, befreit, herausbringt, rettet und so weiter. Übrigens deine Geschichte auch. Amen. Und heute spüre ich das Leben und heute weiß ich, das Leben ist gut. Das Leben ist ein Geschenk. Thomas, wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll in den Augen Gottes. Ich habe erst letztes Jahr kapiert, letztes Jahr und dieses Jahr, was der Satz bedeutet. Ich habe diesen Satz nicht verstanden. Mit 8, 9 oder 10 Jahren habe ich diesen Satz von dem Engel gehört. Dein Leben ist auch wertvoll, wirf es nicht weg. Vielleicht bist du nicht mit Selbstmordgedanken geplagt gewesen wie ich, aber vielleicht lebst du dann jeden Tag dein Leben runter wie in so einem Kalendermaßband, wo du denkst, hoffentlich ist es bald vorbei. Leute, du wirfst deine Zeit weg, du verschwendest die Zeit, die Gott dir gegeben hat, um fruchtbar zu sein, um Schätze zu sammeln für die Ewigkeit, um deinen Nachbarn das Evangelium zu erzählen, deinen Arbeitskollegen das Evangelium zu erzählen. Du wunderst dich, warum du manchmal solche A-Löcher in deinem Leben hast. Das sind keine A-Löcher, das sind Menschen, die eine schlimme Vergangenheit haben, ein herausforderndes Leben hatten und die es jetzt an dir auslassen. Und du bist vielleicht der Einzige, der jemals in ihr Leben sprechen kann, wenn er würde. Aber du würdest nicht, weil du nicht willst. Du musst wollen, wollen. Du musst sagen, ich überwinde jetzt, dass das ein A-Loch ist und ich erzähle ihm trotzdem von Jesus. Und du wirst manchmal staunen, wie Menschen sich ändern. Wie sie auf einmal sich öffnen und du merkst, er ist ja nur so, weil er so einen riesen Scherbenhaufen mit sich rumträgt. Leute, verschwende deine Zeit nicht. Verschwende dein Leben nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nutze die Zeit aus. Jesus sagt, nutz die Zeit aus. Es ist kostbare Zeit, die dir gegeben ist. Kostbare Zeit. Und glaub mir, die Menschen, die beobachten dich, deine Familie beobachtet dich, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine ehemaligen Klassenkameraden, sie beobachten dich. Und sie wollen sehen, ob das, was du predigst, ob du es auch lebst. Und glaub mir, das größere Zeugnis als Predigen ist es Leben. Bist du in der Liebe? Bist du in der Vergebung? Bist du bereit, loszulassen oder trägst du nach? Bist du aufbrausend? Bist du gleich aggro? Das ist für die kein Zeugnis. Die sagen, ja, wenn so ein Christ ist, dann bleibe ich lieber, wie ich bin. Aber Jesus möchte aus dir rausstrahlen, er möchte aus dir leuchten. Er möchte, dass du Montagmorgens gut gelaunt bist, weil du sagst, ich habe Leben und Leben im Überfluss. Natürlich, wenn wir in der Sünde leben, wenn wir unser Leben leben, wie wir wollen, wenn wir unser Leben egoistisch leben, da brauchen wir uns nicht wundern, dass es uns nicht gut geht und uns das Leben nicht Spaß macht. Wenn du gegen den Heiligen Geist strebst alle Zeit, wenn du immer Ja sagst, wo Gott Nein sagt und Nein sagst, wo Gott Ja sagt, dann ist dein Leben nicht toll, logischerweise. Und da kannst du auch wieder Danke sagen, weil Gott dann die Umstände so drückt, dass du an den Punkt kommst, wo du Ja sagst zu seinem Plan. Oh Mann, ich weiß, von was ich rede. Ich habe Jahre gegen Gott gekämpft. Das Dumme war, dass der immer gewonnen hat. Nein, das war das Gute, dass er immer gewonnen hat. Ich bin froh, dass Gott nicht seinen Willen mit mir geteilt hat, im Sinne, dass er meinen Willen zulässt und sagt, gut, dann machen wir das, was der Thomas will. Nein, er hat gesagt, wir machen das, was ich will. Du kannst Ja sagen zu meinem Willen oder du lebst dein Leben. Ganz oft, wenn wir das bekommen, was wir unbedingt wollen und haben es dann bekommen, merken wir innerhalb kürzester Zeit, oh Mann, das befriedigt mich nicht. Es gibt mir nicht die Freude, die ich dachte, was es mir bringt. Es bringt dir nichts. Es gibt keinen schöneren Ort, wie da zu sein, wo Jesus dich haben will. Jesus hat gesagt, wer sein Leben liebt, wird's verlieren. Wer sein Leben hasst, wird's gewinnen. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was Jesus da sagt? Das ist ja genau der Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich mein Leben hasse, werde ich es gewinnen. Ja, was jetzt, Thomas? Leute, es ist ganz einfach. Wer sein Leben liebt, und damit meint Jesus ein egoistisches, ich-bezogenes Leben. Wer sein egoistisches Leben liebt, wird es verlieren. Ist es so in der Welt da draußen? Das sind alles Egoisten, die verlieren tägliche Leben, weil sie ein Leben ohne Gott leben. Ich habe die Woche auch ein Gespräch gehabt mit jemandem, wo ich gesagt habe, wisst ihr, die Menschen leben ohne Gott. Und die, die ohne Gott leben, werden ohne Gott sterben. Dann sitzen Leute auf der Beerdigung und dann kommen die großen Kullertränchen, warum ist der so früh gestorben? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, warum hat er sein Leben versucht, ohne Gott zu leben? Das ist die Frage. Nirgends wird mehr gelogen wie auf Beerdigungen. Da waren sie alle lieb, waren sie alle nett, waren die tollsten Nachbarn, der tollste Arbeitskollege. Ist alles nicht wahr, das ist verlogen. Die Menschen leben ein gottloses, egoistisches, ich-zentriertes, böses Leben. Und dann sterben sie nun mal früher oder werden krank. Und nicht alle, das ist kein Gesetz, aber oft ist es so. Jesus sagt, wer sein egoistisches Leben liebt, wird's verlieren. Macht das Sinn jetzt, der Satz? Und wer sein Leben hasst, wer sein egoistisches Leben hasst, sein ich-zentriertes Leben hasst, der wird's gewinnen. Warum? Weil er dann sagt, ey, ich will nicht nach meiner Lust leben, ich will nach Jesu Lust leben. Ich möchte für Gott eine Freude sein und nicht mein Leben so bauen, dass es mir eine Freude ist. Dann verstehst du, was Jesus hier gesagt hat. Es geht um das egoistische Leben, was unabhängig ist von Gott. Egoismus bedeutet, mein Wille geschehe. Nicht Gottes Wille geschehe. Jesus hatte kein egoistisches Leben. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Jesus hat tagsüber den Leuten gedient, nachts ging er raus und betete und fragte nach dem Willen des Vaters. Morgens standen die Leute schon wieder da und er konnte wieder weitergeben, was der Vater ihm nachts gesagt hat. Er hat nicht gesagt, oh Papa, ich muss mal schlafen, oh ich muss mal dies, oh ich muss mal das. Das machen wir oft. Aber wir haben Jesus als Vorbild und dürfen ihn fragen, Jesus, was ist dran? An den komischsten Situationen kannst du manchmal Zeugnis geben. Bei den komischsten Leuten, wo du gar nicht denkst, die fragen oft danach. Passiert mir so oft, was machen sie denn beruflich? Manchmal habe ich so Stimmen im Ohr, die sagen, sag, du bist Lebensberater. Oder beschreibst irgendwie, du verkaufst Lebensversicherungen für nach dem Tod. Das macht alles, macht keinen Sinn. Irgendwann kommt die Frage sowieso. Ja, und dann steh dazu. Galater 6, Vers 8. Galater 6, Vers 8. Und ich bin so froh, dass du nicht alleine bist. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Das, was ich gerade gesagt habe. Wer auf sein Fleisch sät, fleischlich, meint in der Bibel immer egoistisch. Mein Weg, mein Ding, mein Wille, meine Sünde und so weiter und so fort. Meine Sturheit, meine Unvergebenheit und so weiter. Brauchen wir nicht erklären. Ihr wisst, was fleischlich ist. Er wird vom Fleisch das Verderben ernten. Die Menschen da draußen, die sagen, oh, mir geht's so gut, ich brauche Gott nicht oder was auch immer, lass mal meine Ruhe mit deinem Jesus. Wunder dich nicht, wenn das Unglück sich schnell ereilt. Es ist nun mal so. Mir gefällt es auch nicht immer, aber Leute, es ist halt nun mal so. Aber du bist in deiner Familie das Licht. Du kannst für deine Geschwister beten. Herr, bewahre sie, bis sie ihre Knie gebeugt haben. Herr, verändere ihr Herz. Nutze jeden Umstand, damit sie ihre Knie beugen. Kannst du das, ja oder nein? Wir freuen uns nicht am Tod der Gottlosen, sondern wir stehen da wie ein Schild. Ich bete oft, sag, Herr, verlängere sein Leben. Gib ihm noch eine Chance, gib ihm noch eine Chance. Gott hat mir das mal gezeigt mit dem Rettungsboot um die Titanic rum. Fahr noch mal rum, sammel noch mal welche ein. Und immer die dann gerade ins Boot kamen und sagen, jetzt können wir ans Land fahren. Ich bin ja da. Und Gott sagt, wir drehen noch eine Runde. Nee, das Boot ist schon voll. Sobald wir gerettet sind, ja, das bringt uns manchmal in so eine Situation, wo wir denken, ja, ich bin ja gerettet, das ist mal gut. Aber da draußen sind noch mehr, die wollen gerettet werden. Die sollen gerettet werden, die dürfen gerettet werden. Jetzt kommt's aber. Ich bin so froh, dass die Bibel immer beides zeigt. Das Negative und das Gute, das Problem und die Lösung. Amen. Wer aber auf den Geist zählt, sag mal, wer aber auf den Geist zählt, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Hast du's? Bist du von neuem geboren? Wie lange hält dieses Leben? Hier steht's. Ewig. Wow, schon wieder all inclusive. Du hast gewonnen. Hast du noch Angst vom Tod? Werde frei davon. Der Tod hat keine Macht mehr über dich, haben wir gerade gelesen. Du bist frei davon. Und wisst ihr, wir werden, wenn wir älter werden, werden wir gesund alt. Hast du diese Überzeugung, dass du keine Zipperlein kriegst und nicht auf dem Bett liegst, zapperst und der Pflegedienst muss dich rumdrehen? Diese Vision habe ich nicht. Und ich entwickel die auch nicht. Und ich stehe auch nicht dazu. Und wenn du das bisher gedacht hast, werd frei. Werde frei. Komm in eine Freiheit. Sag, ich werde alt. Und ich werde noch Kraft haben wie ein junger Hirsch. Amen. Mose war topfit. Kaleb war topfit. In der Bibel steht, das werden wir uns irgendwann mal anschauen. Kaleb war mit 80 Jahren, hatte er dieselbe Kraft wie ein 40-Jähriger. Mit 80, Kaleb. Josua nicht. Weil Josua auf sein Fleisch schaute. Kaleb nicht. Lies die Geschichte. Kaleb und Josua haben das verheißene Land oder kamen in das Land und die waren die einzigen, die nicht nach den Riesen geschaut haben. Sie sagen, da hat's Riesen in dem Land, aber wir werden sie fressen wie Brot. Und trotzdem hat Josua und Kaleb haben eine unterschiedliche Lebensgeschichte. Kaleb kommt mit 80 zu Josua. Jetzt predige ich's doch. Und sagt zu ihm, gib mir das Land da oben in den Bergen. Ich erobere das, ich schmeiß die alle raus, ich will das Land. Und Josua sagt, geh, mach. Josua war alt und dattrig. Kaleb nicht. Kaleb war voller Kraft. Wie kann das sein? Weil der eine auf das schaut und der andere auf das. Entscheide dich, auf was du schaust. Ob du sagst, oh, mein Knie, oh, mein Rücken, oh. Wundert dich das nicht, dass es dann immer mehr wird? Du musst sagen, hey, mein Knie tut weh, aber Knie kommen in die Ordnung Gottes. Heilung in meinem Knie, bub, fertig, aus. Amen. Leute, dann geht's euch gut. Es ist kein Witz. Ihr entscheidet es. Ich entscheide es nicht. Du entscheidest es, wie du alt wirst. Ob du gesund und kräftig und voller Energie alt wirst oder ob du irgendwann im Sabbalatz irgendwo im Rollstuhl sitzt. Ich habe diese Vision nicht. Amen. Ich rede das mit Bärbel schon immer. Ich sage, ich weiß, dass mir das nicht passiert. Aber wenn mal was passiert, Bärbel, schalt die Geräte ab. Ich möchte nicht an so ein Gerät angeschlossen sein. Ich will das nicht. Ja, ich will nicht Zabalatz und so Zeug. Obwohl ich weiß, das ist ganz klar kommuniziert. Sie weiß, wo ich bin beim Herrn und sie kommt bald nach. Hey, alles im grünen Bereich, oder? Halleluja. Aber da brauchst du Weisheit für. Wer aber auf den Geist zählt, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Wisst ihr, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben? Gott hat jetzt schon, die Bibel sagt, Gott hat jetzt schon ein Stück der Ewigkeit in unser Herz gelegt. Spürst du das, wenn du drüber nachdenkst? Nimmst du das wahr? Dass das ewige Leben in dir drin ist? Aus diesem Schatz kannst du schöpfen. Du kannst sagen, wenn du, bevor du mit jemandem ein Gespräch hast, sagen, Herr, lass mich aus der Ewigkeit zu ihm sprechen, zu ihr. Gib mir Worte des ewigen Lebens. Jesus sagt sogar in der Endzeit, sie werden euch verfolgen und überantworten in den Synagogen. Sie werden euch vor Gericht stellen, vor Könige und Statthalter. Denkt nicht nach, was ihr sprecht. Mein Geist wird euch übernehmen in einer Weisheit, dass sie euch nicht widerstehen können. Ich habe keine Angst davor, wenn sie mich verhaften. Ich habe schon vor Jahren mit Jesus drüber gedealt und gesagt, okay, wenn sie mich verhaften um des Glaubens willen, dann ist es so. Du musst eine Entscheidung treffen. Und dann werde ich mit Weisheit sprechen und dann wird sich das Gefängnis bekehren. Amen. Der Teufel sagt mir, dort wirst du vergewaltigt, die machen dich platt. Dann sage ich, nee, dem wird gar nichts von dem wird passieren. Der Heilige Geist wird so mit seiner Helligkeit, wenn die kommen und wollen mir was machen, die werden in der Gegenwart Gottes umfallen. Wie im Garten Gethsemane, wo die Soldaten umgefallen sind. Amen. Das ist ein anderes Denken. Ich lasse mir die Gedanken vom Teufel nicht mehr geben. Das hat er jahrelang mit mir gemacht. Irgendwann ist Schluss. Du musst irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf sein Denken. Und dann geht's dir gut. Natürlich habe ich auch mal einen Tag, wo es mir nicht so gut geht. Das ist normal, Leute. Ich schwebe nicht auf Wolke 7 den ganzen Tag. Davon rede ich auch nicht, sondern ich rede davon, dass du eine Entscheidung triffst für das Leben, pro Leben, pro Leben, pro Leben. Amen. Leute, wir sind in einer Zeit, wo die Wölfe zurückkehren und die Schafe nicht schonen werden. In ganz Europa siedelt man wieder Wölfe an. Wir haben auch in Deutschland schon einige Wolfsrudel. Vor 2 Wochen habe ich einen Bericht gesehen im Fernsehen, wo so ein Wolfsrudel 12 Schafe getötet hat und nur 1 gefressen. Von ein paar hundert. Und die 2 Schäfer, die standen da, die sind auch schon total verblödet und von dieser linksgerichteten Seuche, die sich da breit macht, auch schon total bekloppt. Ja, das ist die Natur, Wölfe töten. Ich brauche keine Wölfe in Deutschland. Du, wart bis das erste Kind getötet wird oder ein Wanderer, der sich den Fuß gebrochen hat und der liegt da rum. Das kommt, das, ihr werdet sehen in den Nachrichten, es wird kommen. Und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Thomas, sieh es geistlich. Da habe ich angefangen, was, Moment. Boah, die Wölfe kommen zurück, sie töten die Schafe. Die Hirten sagen, das ist normal. Wacht ihr auf? In welcher Zeit wir leben? Sie begreifen nicht, dass es nicht normal ist, dass wir hier Wölfe haben und die Wölfe töten. Der letzte Wolf wurde vor 300 Jahren getötet. Es war eine gute Sache. Leute, ich brauche keine Wölfe. Brauchst du Wölfe hier? Uns wird erklärt, wir bräuchten die Wölfe. Warum ging es 300 Jahre ohne? Jetzt plötzlich brauchen wir sie wieder. Weil wir in einer Zeit leben, wo der Teufel alles zurückbringt, was böse ist. Was böse ist, wird gut genannt. Was gut ist, böse. Und es etabliert sich in der Natur, in der Politik, in den Entscheidungen. Ich schweife heute nicht weiter ab, ich möchte beim Leben bleiben. Johannes 3, 36, noch 2 Stellen haben wir. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Punkt. Der Satz hört ja erstmal auf. Gut, oder? Es ist gut, dass da nicht aber steht. Ich bin so froh, dass in der Bibel nicht aber steht. Oder wenn, oder das, oder die und die nicht. Die Bibel ist immer, bupp, eine Aussage und dann steht die da. Und das liebe ich an Gott. Er sagt, nimm es oder lass es. Glaub es oder glaub es nicht. Ist es gut? Da steht nicht, dass der Thomas ewiges Leben, Gott sei Dank steht es da nicht. Sondern da steht, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Natürlich geht es da um die Gottlosen, die Verlorenen, ganz klar. Aber kann es auch sein, dass es manchmal in unserem Leben so ist? Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Das gute Leben. Versteht ihr? Das habe ich gerade gesagt. Wenn du deinen Weg gehst, deinen egoistischen Weg, dann kann es sein, dass das Leben Gottes nicht in deinem Leben sichtbar ist, dass du betrübt bist, dass du sogar depressiv werden kannst als Christ. Dass du vieles, vieles werden kannst, wenn du nicht dem Sohn gehorsam bist. Es gibt nichts Besseres, Leute. Und ich habe lange gebraucht, es wirklich in der Tiefe zu verstehen und es zu akzeptieren. Es gibt nichts Besseres als der Wille Gottes. Wir alle haben einen Willen, wir alle haben Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Und vieles, was in unserem Leben ist, passt uns nicht oder manches, vielleicht bei manchen auch nur weniges. Aber es gibt immer etwas, wo du nicht zufrieden bist. Wenn du jetzt nicht aufpasst, wird das eine, was nicht da ist, größer als das, was da ist. Wisst ihr, dass wir so viel Gründe haben, jeden Morgen aufzustehen und Gott Danke zu sagen? Wir machen es aber oft nicht, weil der eine Punkt, den wir nicht haben, der beschäftigt uns den ganzen Tag. Wann kommt mein Mann? Wann kommt meine Frau? Wann kommt mein Haus, mein Auto, mein Boot? Wann kommt mein neuer Job? Wann kommt dies? Wann kommt das? Wann hört es auf? Wann zieht mein Nachbar weg? Wann stirbt mein Chef endlich? Es sind so viele Dinge und wir kommen nicht in das Leben hinein. Wir sind in einem Plan, aber nicht im Plan Gottes. Wisst ihr, wie man das nennt? Du wirst gelebt. Wirst du manchmal gelebt? Werden Christen gelebt? Von Umständen, von Sorgen, von Nöten, von Ängsten? Ja, leider ist es so. Aber Jesus nochmal, er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt im Überfluss. Überfluss heißt, hey, ich bin so gut drauf, ich kann dir Freude geben, hey Bärbel, ich bin heute richtig gut drauf. Dann sagt die Wesen, das ist gar nicht mein Mann, ne? Nee, Spaß. Du kannst fröhlich drauf sein, ist nur eine Entscheidung entfernt. Weißt du, wo du den größten Sieg in deinem Leben hast, wenn dich gerade jemand, ich bin mal großzügig, sag verletzt. Eigentlich sollen wir ja so leben, dass wir nicht mehr verletzbar sind. Ist das möglich? Wenn du im Geist lebst, sollst du im Geist wandeln, sagt Paulus im Galaterbrief. Im Geist wandeln bedeutet, dein Geist ist versiegelt. Dein Geist, da kommt nichts Böses rein, nichts aus der Welt kann da rein in deinen Geist. Verstanden? Wenn du im Geist lebst, kannst du nicht verletzbar sein, du kannst nicht mehr verletzt werden. Probier's aus. Entscheide dich im Geist zu sein, jemand kommt zu dir und sagt, du bist ein Arschloch. Du stehst da und denkst, ja, toucht mich nicht. Wenn du in der Seele bist, der gleich bin ein Arschloch, ich hab dem gar nichts gemacht, warum immer ich, warum? Und los geht das Programm, wunderbar, genieße es. Dein Geist sagt, so what? Was willst du von mir? Schlecht gelaunt oder was? Heute schon gerülpst und sagt gestunken, ist eingeatmet, ist nicht mein Problem. Da kannst du locker bleiben. Ich habe mich so oft gefragt, wenn sie zu Jesus kamen, hat die Leute geheilt und sagen, hey, das machst du in der Kraft des Teufels. Wenn mir das passiert wäre, vor ein paar Jahren noch, habe ich gedacht, Alter, wo ich das gelesen habe, Alter, ich hätte ausgelangt, ihr hätte eine Watsche gekriegt, Batsch. Oder ich sage, Petrus, kümmere dich um den Vollidioten hier. Warum bleibt Jesus immer ruhig? Warum regt er sich nicht auf? Warum teilt er nicht aus? Warum schlägt er nicht zurück? Weil es ihn nicht erreicht. Warum kann es ihn nicht erreichen? Weil er im Geist war. 24/7. Jesu Geist war nicht verletzbar. Hört ihr mir zu? Wenn dich jemand nicht verletzen kann, tut es nicht weh. Wenn es nicht weh tut, bringt es dich nicht auf die Palme. Wenn du nicht auf der Palme bist, machst du nicht den Affen. Du und wirfst mit den Kokosnüssen. Und singst dann anschließend, wer die Kokosnuss geklaut. Leute, das ist so gut im Geist zu sein. Und geistlich zu reagieren. Wenn jemand versucht, dich zu verletzen, sagst du in Jesu Namen, ich vergebe dir. Du triffst sie das nächste Mal, morgens, bevor du sie triffst, stehst du aus und sagst, ich vergebe heute Susanne, nehme jetzt einfach einen Namen als Beispiel. Ich weiß, das ist eine Kratzbürste, aber ich vergebe heute. Und du merkst auf einmal, wow, krass, es hat nichts wehgetan. Wenn nichts mehr wehtut, bist du im Geist. Wir können dann manchmal wieder aus dem Geist rutschen, dann geh wieder zurück. Entscheide dich, im Geist zu bleiben. Leute, das Leben macht viel mehr Spaß, ist viel mehr Freude. Und ich vergesse es auch allzu oft, im Geist zu bleiben. Auch ich rutsche da öfters mal raus und merke, wenn ich auf 180 bin, meine Frau sagt, jetzt komm mal runter. Mein Lieblingsnachbar, das ist eine Baustelle für mich. Mir wieder aufgeregt, paar Sachen gesagt, die man nicht sagt, sagt meine Frau, segnen doch mal, Schatz. Dann bin ich noch wütender geworden. Segnen den. Oh. Dann habe ich gewusst, ich habe mein neues Auto. Dann habe ich gesagt, ah, wenn der mein neues Auto sieht, da geht's gleich wieder los. Ja, Mitleid kriegt man umsonst, Neid muss man sich erarbeiten, ne? Kennt ihr ja. Und dann geht's bestimmt und dann habe ich so 2-3 Tage geguckt, immer wenn er in der Nähe war, war ich schon auf Aggression gebürstet, ne? Und dann habe ich so am Auto was gewurschtelt, dann fährt der Herr Scheibe runter, ey, hast du ein neues Auto gekauft? Hat mich völlig überrannt, ich war nicht vorbereitet, Gott sei Dank. Ich so, ja, hey, cool, gefällt mir, passt gut zu dir, super, herzlichen Glückwunsch. Scheibe hoch, fährt weg, ich so. Ich war so, So, ich brauche einen Kaffee, ich bin rein, hab mal einen Kaffee raus, das sei Bärbel, du glaubst schon, was mein Freund gerade zu mir gesagt hat. Hast du ihn gesegnet, sagt sie, sei ja gestern. Funktioniert's oder nicht? Leute, nur weil ich hier stehe und es predige, heißt es nicht, ich bin da rausgenommen, ich habe die Sondergnade der Sondergnaden. Sondern bei mir passiert genau dasselbe. Und jetzt überwinde ich mich so ganz freundlich, so hallo, servus. Und es tut mir viel besser, wie die ganze Zeit zu warten, mir kommt wieder ein blöder Spruch, ich hab schon, komm her, Freund, ich bin, also, es bringt nichts. Es ist kein Leben, es nervt. Mann, wie oft ich gebetet habe. Paar hundert Mal bestimmt, ich bin bescheiden, aber glaub, da fehlt eine Null. Herr, bitte mach, dass die wegziehen. Herr, lass mich wegziehen. Meine Frau sagt immer, mir gefällt's hier, ich will da bleiben. Gut, dass man eine Frau hat, hä? Wer den Sohn, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Ist das gut für uns? Bin ich froh, dass ich das ewige Leben habe. Halleluja. Deine Nachbarn, auch vielleicht die Bösen, die haben das ewige Leben nicht. Weißt du, und die Hölle ist der schlimmste Ort der Welt. Da willst du niemand haben. Da willst du niemand haben. Ich habe gestern mit jemand gesprochen, wo ich das Höllenbuch, ist ja neu gedruckt, habe ich empfohlen, habe ein paar Leute E-Mail, kauft euch das, hat sich jemand gekauft, hat gesagt, ich habe es jetzt gelesen, ah, ist schon harter Tobak. Sag ich, da willst du ja gar niemand mehr was Böses. Sag ich, ja, sollte jeder Christ gelesen haben, mindestens einmal, damit er weiß, wie schlimm die Hölle ist. Da wünschst du niemand mehr die Hölle. Nicht mal im Hitler würde ich die Hölle wünschen. Das ist heftig. Ewige Verdammnis, Leute. Das Schlimmste, was passieren kann. Ewige Verdammnis. Und die letzte Stelle, Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben. Du fragst dich, was ist das ewige Leben? Hier steht's. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht ein Ort, es ist nicht ein Zustand, es ist das Erkennen von Jesus Christus. Nicht das Sehen. Sehen und Erkennen ist zweierlei. Ich habe Bärbel früher oft gesehen. Da habe ich sie aber nicht erkannt. Erkannt habe ich sie in dem Moment, wo es Bumm gemacht hat. Und da so komische Gefühle in meinem Magengegend waren da so. Und ich gedacht habe, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ihr kennt das Lied. Na, ihr braucht jetzt nicht weiter singen. Und so ist es mit Jesus. Viele haben Jesus gesehen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Du musst ihn erkennen. Und das ist ein täglicher Prozess, wo du Jesus tiefer erkennen kannst als wiedergeborener Christ. Wo du sagen kannst, Jesus, ich möchte dich noch mehr sehen. Ich möchte dich noch mehr erkennen. Lass mich dich erkennen. Und wenn du in dieser Gemeinschaft stehst und in dieser Gemeinschaft lebst, fließt das Leben. Es fließt zu dir und durch dich zu den Menschen. Ist das eine gute oder eine schlechte Sache? Ist das gut? Amen. Gestern habe ich mit einem Mann telefoniert, der im Internet zuhört, und hat zu mir gesagt, Herr Bauer, Sie machen eine Sache richtig. Sie führen die Menschen in ihren Predigten zu Christus und nicht zu einer Gemeinde, nicht zu Ihnen, nicht zu einem Prediger. Sie führen die Menschen zu Jesus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht jedem schmeckt, sage ich, ja. Sieht man ja. Ist ja nicht so rappelvoll. Aber macht es einen Unterschied? Egal, du bist da. Das ist wichtig. Du bist da. Darum geht's. Du bist da. Jesus war immer da bei denen, die da waren. Stimmt's? Er ist nicht dahin gerannt, wo die Menge war. Er war da, wo die waren, die zugehört haben. Und da kamen sie mal und sagen, Jesus, schnell komm raus, deine Mutter und deine Brüder sind da. Maria hatte ja noch viele Kinder. Die Jungfrau Maria hatte noch viele Kinder. Das mit einem Mann, nicht ohne. Und da sagt Jesus, hey, die, die hier sitzen und das Wort Gottes hören, die sind mir Vater, Bruder, Mutter, Schwester. Amen. Seid ihr für mich auch? Ich habe mit meiner eigenen Familie vor ein paar Jahren ein Streitgespräch gehabt, habe ich zu einem meiner Schwestern gesagt. Weißt du, meine Gemeinde in Heidelberg, die sind mir meine Geschwister. Die, die da sind und zuhören. Da kam die Aussage, ja, die ist für deine Gemeinde wichtiger als deine eigene Familie. Ja, Amen. Weil das meine Berufung ist, mein Job und hier soll ich sein. Hier will Jesus, dass ich bin. Nicht bei meiner Familie. Es sagt nicht, dass ich die ablehne oder dass ich gegen die bin. Ganz im Gegenteil. Aber hier ist Nummer eins. Amen. Hier ist, wo Gott mich hingestellt hat. Hier ist mein Platz. Und ich habe Ja gesagt zu dem Leben, was Gott für mich hat und nicht zu einem egoistischen Leben. Ist das gut? Wollen wir heute Morgen mal kurz aufstehen? Zum Abschluss wollen wir kurz wirklich Jesus eine Antwort geben aus der Tiefe unseres Herzens? Wollen wir wirklich mal Danke sagen? Danke, Jesus, dass ich lebe. Danke, dass du mich erschaffen hast. Danke, dass du dein Atem, dein Odem in mich hineingeblasen hast. Danke, dass es mich gibt. Danke, dass ich existiere. Danke, dass ich ein Geburtsdatum habe. Und danke, dass ich ein Geburtsdatum habe der neuen Schöpfung. Und danke, dass ich ein Datum habe, wo ich in die Ewigkeit zu dir komme. Ein Tag und eine Stunde, die du schon vorherbestimmt hast, wo ich bei dir sein darf. Jesus, ich bete heute Morgen, dass du mich füllst mit dem Zuerleben, mit dem Leben Gottes. Ich bete, dass ich heute Morgen durchbreche im Verständnis, dass ich leben darf, dass mein Leben gut ist, dass mein Leben nicht traurig ist, nicht einsam, nicht depressiv, das sind alles Lügen. Danke, dass ich Freunde habe. Danke, dass ich gute Freunde habe. Ein Freund ist besser als 100 Freunde, die keine sind. Danke, Jesus, dass du Menschen in mein Leben gestellt hast. Danke, dass ich einen Ehepartner habe. Danke, dass ich Kinder habe. Danke, dass ich Eltern habe. Danke, dass es mir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass ich jeden Morgen mich entscheiden darf, dass ich lebe. Und ich lebe gerne. Wenn du das willst, sag mal das heute Morgen, Jesus. Ich lebe gerne. Herr, ich lebe gerne. Ich entscheide mich heute Morgen ganz neu, dass mein Leben gut ist und ich gerne lebe. Ich entscheide mich gegen jede Lüge des Feindes, gegen jede Depression, gegen jede Traurigkeit. Die geht raus aus meinem Leben. Traurigkeit, Depression, du hast mit mir und meinem Leben nichts mehr zu tun. Der, der das Leben gibt, der das Leben ist, lebt in mir. Und er hat gesagt, er ist gekommen in mein Leben, damit ich Leben habe im Überfluss. Halleluja. Danke, dass dieses Leben mir gehört, Jesus. Danke, dass dieses Leben in mir aktiv ist. Und ab heute an wird es nicht mehr so schwer sein, sondern es wird leicht sein. Und es wird gut sein. Und die restlichen Jahre, die ich habe, entscheide dich dafür. Sag mal, Herr Jesus, die restlichen Jahre, die mir bleiben, werde ich in Freude leben. In der Freude an dir. Und mit dir wird mein Leben gut. Mein Leben ist gut. Und ich herrsche im Leben an Christi statt. Halleluja, Amen. Halleluja, Amen. Dürft euch setzen. Halleluja. Halleluja. So, Bärbel wird ganz schnell mal eure Liebesgabe einsammeln. Dann können wir im Programm ruhig weitermachen. Heute werden wir ja Vanessa und den Nico aussegnen. Ihr zwei dürft mal vorkommen. Und ihr dürft als Gemeinde aufstehen. Lasst uns die Hände strecken zu den beiden. Im Anschluss, wenn Bärbel und ich gebetet haben, dann wird die Monika ein Lied spielen. Vanessa wird noch was sagen. Und ihr dürft eure Fühler ausstrecken ins Prophetische. Wenn ihr ein Wort kriegt, eine Ermutigung, eine Bibelstelle, gibt's weiter, okay? Vater, wir danken dir für Nico und Vanessa. Wir danken dir für die Zeit, wo sie hier waren. Wir danken dir, dass sie ein Segen waren für uns. Nicht nur, weil sie jetzt eigene Familie sind, sondern weil sie hier einen Dienst getan haben, der uns gesegnet hat, der dich gesegnet hat und wo wir viel, viel, viel tanken durften in der Lobpreis- und Anbetungszeit. Vater, wir preisen dich, dass du die beiden zusammengeführt hast, dass du einen wunderbaren Plan mit ihrem Leben hast. Papa, und danke, dass wir sie loslassen dürfen, dass wir sie in Freude loslassen dürfen, dass wir sie sehen dürfen als ein Ehepaar in diese Gemeinde, wo sie jetzt gegangen sind, dass dort der Segen weitergeht, dass der Fluss weiterfließt. Papa, danke, dass sie dort Teil sein dürfen vom Lobpreisteam, dass sie dort hineinwachsen, dass sie dort Frucht bringen, dass sie dort Leben bringen, dass sie dort Segen sind. Papa, und ich weiß, sie sind nicht für immer weg, sie werden ab und zu kommen, aber danke, dass wir sie loslassen dürfen. Papa, danke, dass dein Wille geschieht, nicht unser Wille, sondern dass dein Wille geschieht. Und danke, dass sie dort der gleiche Segen sein werden wie hier. Danke, dass sie sich dort weiter vermehren, weiter Frucht bringen, weiter wachsen dürfen in der Gnade und in der Erkenntnis deiner selbst. Und danke, dass sie dort vielen Menschen dienen werden mit dem, was sie hier gelernt haben, was sie hier mitgenommen haben. Danke, dass die Zeit hier nicht vergeblich war, sondern dass du sie mächtig, 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 mächtig gesegnet hast. Und dass diese Zeit fruchtbar sein wird für ihr weiteres Leben. Papa, danke, dass auch dort in Würzburg jetzt Segen fließt, dass in Würzburg auch da, ja, das, was du uns auch hier schon, ja, in uns hineingegeben hast, dass es dort weiter begossen wird und wachsen darf und dass es dort weiter zum Segen dienen darf für alle Menschen, die dort sind. Danke, Herr, dass dort auch, ja, Jugendliche und andere mächtig gesegnet werden durch die beiden. Danke für den Dienst und für die Türe, die du dort geöffnet hast. Eine Türe geht zu, eine nächste geht auf. Papa, und danke, dass wir völlig frei von Bitterkeit und Traurigkeit sie loslassen dürfen. Danke für diese Gnade und danke für die Zeit, wo sie hier waren. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Yes. Ich bleib mal da stehen. Hat jemand einen Eindruck, ein Wort? Martin, komm vor.
Ja. Also ich hatte den Eindruck, nehmen das mit auf, hat, also auf euer Haupt Kronen gesetzt hat. Das hatte ich so den Eindruck vorhin.
Dass
also,
Gott Kronen auf ihr Haupt gesetzt hat.
Genau.
Super, klar.
Ja, also ich habe einmal das Wort, der Herr segne und behüte euch und lasse sein Angesicht über euch leuchten. Und außerdem hat euch der Herr vielfältige Gaben gegeben und die wird er jetzt vermehren. Ja, amen, ins 30, 60, 100-fältige.
Amen, klasse, klasse.
Ihr werdet euer seid, Vanessa, fruchtbar sein weiterhin.
Der Herr hat euch zusammengestellt, das hat er mir jetzt gerade nochmal gezeigt, dass ihr zusammen dient. Du hast die Gabe der Lehre und du hast teilweise einen fürbittenden Lobpreis. Wenn du singst, setzt du was frei. Du setzt, es ist wie eine Fürbitte, wo der Heilige Geist durchschießt und freisetzt. Aber eure Gabe ist auch tief in der Einheit und Gott wird es noch verstärken.
Amen, Halleluja, klasse.
Also ich habe so tiefe Wurzeln unter euch gesehen und habe erst überlegt, wie soll ich das interpretieren. Ich glaube, dass ihr die Wurzeln mitnehmen könnt und euch neu verwurzelt.
Trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn. Und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Er ist bei euch, mit euch. Und ihr werdet Großes tun in seinem Namen.
Ich glaube, das ist jetzt dran. Ich wollte es später irgendwie so by the way. Aber ihr seid nicht getrennt. Also auch jetzt Familie Pilsner Bauer. Ihr seid immer noch eins. Und die Woche habe ich so gesehen, wie bei einem Ast am Baum. Ein Baum hat einen Stamm und viele Äste. Und der Ast, der in Christus gewachsen ist, war der Ast Bauer. Und aus Thomas und aus Bärbel ist Vanessa entstanden. Und das ist so ein Zweig. Und jetzt geht ein neuer Zweig, eine neue Richtung, aber immer noch fest gewurzelt, ja, in eurer Liebe, in Jesus, zusammen jetzt mit deinem Mann. Da ist jetzt was Neues dran. Und es ist trotzdem wie beim Leib Christi alles eins, weil diese Äste und diese ganzen Verzweigungen gehören alle zu dem Stamm, alle zu diesen Wurzeln, die bei diesem Baum in die Erde ragen. Und da haben wir alle die gleichen Wurzeln in Christus. Und deswegen ist es trotzdem eins, auch wenn ihr örtlich getrennt seid.
Ich wollte einfach noch ganz kurz ein paar Worte an euch richten und euch einfach so ein bisschen erzählen, wie dieser Prozess war, warum wir überhaupt gehen und wie schwer uns das fiel, aber auch was alles Gutes dadurch kam und möchte euch ein bisschen Hoffnung machen, dass ihr keinen Verlust habt, dass wir gehen, sondern dass Gott einfach gut ist. Und für alle, die es nicht wissen, Nico kommt ja von Würzburg und das ist jetzt nicht gerade ums Eck und wir haben lange was in der Mitte gesucht, zwischen meinem Arbeitsplatz und seinem, und haben nichts gefunden und wohnen jetzt doch ein ganzes Stück weit weg. Wir haben um die 160 Kilometer und ich glaube, ihr wisst, wie weit das ist, und jeden Sonntag Autobahn. Und am Anfang dachten wir noch, ja, das ist schon machbar und man macht es ja auch, um zu dienen, und man schaut nicht auf die Umstände, sondern man schaut darauf, warum man es macht. Aber je mehr Umstände dazu kamen, desto mehr haben wir gemerkt, dass es einfach nur noch kräftezehrend für uns ist. Und irgendwann habe tatsächlich ich die Entscheidung getroffen. Ich möchte auch, dass keiner denkt, dass Nico mich hier wegzieht oder er die Entscheidung getroffen hat, sondern die Entscheidung kam von mir, dass wir probeweise, um zu prüfen und um geistlich zu sehen, ja oder nein, einfach mal einen Sonntag im Monat woanders hingehen. Dann war natürlich die Frage, wohin. Und eigentlich habe ich immer gesagt, ich möchte nicht in die Gemeinde, in die Nico vorher gegangen ist, weil ich jedes Mal, wenn ich in all den Jahren dort zu Gast war, ich hungernd rausgegangen bin und ich fand es so schade. Und ich hätte nie gedacht, dass es diese Gemeinde wird. Aber in den Jahren seitdem hat sich jetzt eigentlich viel in der Gemeinde getan. Es gibt einen neuen Pastor, es gibt ein neues Lobpreisteam. Es hat sich so viel getan in dieser Gemeinde. Vor 5 Jahren habe ich mich noch geschämt, dort zu stehen und die Hände zu heben, überhaupt zu stehen im Lobpreis und anzubeten. Und jetzt ist es genau andersrum. Und da tut sich was und ich finde es so, so schön. Und ich spüre so, dass Gott echt diese Gemeinde auch liebt. Und ich habe immer hart über diese Gemeinde gedacht, weil ich dachte, die stehen da drin und haben keine Ahnung, was sie eigentlich verpassen. Und jetzt denke ich mir, jedes Schaf dort liebt Gott auch. Und ich bin so dankbar, dass sich in dieser Gemeinde so viel getan hat. Und ja, ich hätte auch nie gedacht, dass wir so schnell dort im Lobpreisteam einsteigen werden. Eigentlich dachte ich, wir werden erstmal eine Weile einfach nur mal Gast sein und nicht vorne stehen. Tatsächlich hat sich das alles jetzt aber relativ beschleunigt und es fühlt sich gut an. Wir haben unseren Frieden und auf jeden Fall haben wir dann Stück für Stück sonntags erhöht. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, dass wir irgendwann dann 2-mal im Monat nicht mehr da waren und irgendwann leider nur noch 3-mal, also 3-mal nicht mehr da waren. Und ich möchte euch auf jeden Fall auch noch ans Herz legen, es gibt so viele Leute, die sich wünschen, dass eine Gemeinde wächst. Und ich höre immer wieder, dass hier auch gesagt wird, oh, es wäre so schön, wenn diese Gemeinde wachsen würde. Aber Ich wünsche mir, dass ihr den Segen darin seht, den ihr jetzt habt in dieser Gemeinde und in die Größe dieser Gemeinde. Dass eine Gemeinde riesig wird, hat auch Nachteile, vor allem für die Schafe manchmal. Jesus hatte auch nur 12 Jünger und keine 200. Ich glaube, dass eine kleine Gemeinde ein ganz besonderer Segen ist und ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Ich weiß, was ich hier gehen lasse. Das ist so ein Segen, den ihr hier habt und ich hoffe, ihr wisst ihn jeden Sonntag und jeden Tag in der Woche zu schätzen, den ihr hier habt. Du kennst jeden deiner Geschwister. Du gehst nicht in eine Gemeinde mit 500 Mitgliedern, wo du unsichtbar reingehst, keiner kennt dich und du gehst wieder und denkst dir, mir geht's immer noch, als würde ich niemanden kennen. Du kennst hier jeden, jeder weiß, wie es dir geht. Jeder kann für dich da sein. Jeder kann dich segnen, dich mit dir beten und jeder weiß, wie es dir geht. Und das ist so ein Segen. Ich hoffe, ihr wisst es wirklich zu schätzen. Und das Privileg einer kleinen Gemeinde ist auch, dass die Anbetung und die Predigt unfassbar tief gehen kann. Man muss hier keine Sorge haben, dass wir irgendjemand unterwegs verlieren, sondern jeder kommt mit und jeder kann die Tiefe greifen und das ist so ein Segen. Und so eine tiefe Offenbarung, die ihr hier jeden Sonntag in den Predigten bekommt, das wäre in einer großen Gemeinde für viele Mitglieder zu starke Kost. Seid wirklich dankbar, dass es hier keine Limitationen gibt, sondern der Heilige Geist frei fließen kann. In einer großen Gemeinde, vor allem in irgendeinem Bund, gibt's immer jemand, der oben drüber steht und sagt, halt so nicht. Klar gibt's in der kleinen Gemeinde das Risiko, dass wenn es nur einen gibt, der leitet, die Gefahr ist, falsch zu gehen. Deswegen bleibt im Gebet dran, ohne Manipulation für den Pastor zu beten. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass er immer wieder den Heiligen Geist fragt, um euch in die richtige Richtung zu führen. Und das ist so ein Segen, weil der Heilige Geist viel mehr Freiraum hat als in einer großen Gemeinde. Es ist einfach so. Und manchmal ist es leichter, Predigten anzuhören, bei denen vielleicht nur ein paar Punkte dabei sind, die einen begeistern. Manchmal ist es leichter, sich da so ein paar Sachen rauszupicken, wenn die Predigt gar nicht so tief geht. Und hier kriegt ihr so das fetteste Steak, was ihr euch vorstellen könnt. Und da muss man mit arbeiten und muss mit umgehen. Aber ich hoffe, auch das wisst ihr zu schätzen, wie vollgepackt diese Predigten hier sind, was für ein Segen das ist, dieses Wort zu haben. Das geht nicht in einer großen Gemeinde. Und wer weiß, wann diese Gemeinde wächst. Genießt die Zeit, solange ihr diese Schafe seid, die ihr euch so nah kennt. Und Freiheit braucht Disziplin. Aber vor allem möchte ich euch noch sagen zum Schluss, seid wirklich nicht traurig, dass wir gehen. Seht es nicht als Verlust. Gott wird euch was Neues schenken. Und zwar was Besseres. Leute, die vielleicht besser singen als wir, euch noch tiefer in die Anbetung führen. Gott wird es zurückerstatten, egal in welcher Form, egal ob in Personen oder in anderer Form. Ihr werdet hier trotzdem die Gegenwart Gottes erleben im Lobpreis, vielleicht sogar noch mehr. Seht es nicht als Verlust, seht es wirklich als, lasst sie weiterziehen an. Und auch wenn es für uns von Anfang an schwer war, so wurde es immer mehr zur Freude. Es ist ein lachendes Weinen, ein lachendes Auge und ein weinendes Auge, wenn wir gehen. Ein weinendes, ihr seht's, es ist emotional und am Anfang hätte ich gedacht, niemals schaffe ich das und jetzt freue ich mich auf das Neue und ich freue mich auch auf das Neue, was ihr bekommen werdet. Ich freue mich, dass Gottes Wille geschieht und wir haben es mehrfach bestätigt bekommen. Wir haben prophetische Eindrücke bekommen von Leuten, Bilder von Leuten bekommen und es hat sich schon so viel getan. Es gibt so viele Möglichkeiten, dort zu dienen und den unseren Freunden auch dort Gutes zu tun. Ich habe endlich Freundinnen, für die ich beten kann, neben Sonja. Dort habe ich Freundinnen, wo ich für sie beten darf, denen ich dienen darf. Das ist nicht selbstverständlich und das habe ich endlich dort und Nico blüht auch mega dort auf. Ich erkenne meinen Mann manchmal gar nicht mehr, wie er aufblüht und wie viel Geistliches aus seinem Mund kommt. Und ja, ich freue mich einfach auf die Zeit und uns geht's gut mit der Entscheidung jetzt. Anfangs konnten es manche ja nicht ganz so verstehen, warum wir gehen, obwohl auch viele gesagt haben, sie freuen sich für uns. Aber es ist jetzt wirklich mehr lachendes als weinendes Auge, auch wenn wir euch unfassbar lieb haben und es keine leichte Entscheidung ist, euch gehen zu lassen. Aber wir spüren einfach, dass wir dort auch gebraucht werden und dass wir dort dienen dürfen, ist so ein Segen. Und allein in der kurzen Zeit sind schon viele Zeugnisse entstanden. Und ja. Und ich hoffe wirklich, dass ihr das zu schätzen wisst, dass in vielen Gemeinden die Leute so sehr nach diesem Meer schreien, nach diesem Meer, was ihr hier schon habt. Dieses Meer, diesen Segen, diese Offenbarung, wie weit ihr im Glauben stehen dürft durch diesen Stall hier. Es ist so ein Segen. Jede Predigt, manchmal denke ich, wenn ich Leute irgendwas dort sagen, so, oh nein, ah, nein. Und mein Herz brennt, mein Herz blutet. Und deswegen, ich hoffe, dass ihr das zu schätzen wisst, was ihr hier wirklich für einen Segen habt. Und das ist so ein besonderer Stall. Und es ist gut, dass ihr so wenige seid. Auch wenn es optisch schmerzhaft aussieht, wenig zu sein. Aber eure Wurzeln sind wahrscheinlich tiefer als sonst wo. Ja, das wollte ich auf jeden Fall loswerden. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich glaube, an mir bleibt es dann einfach noch, Danke zu sagen, weil wir hier echt jede Freiheit hatten. Uns wurde nie irgendeine Limitation auferlegt. Also wirklich auch von euch beiden, das hieß Macht. Und ja, egal mit welchen Ideen ich kam, die Akustikgitarre wegzuhauen und mehr Englisch zu machen, was es auch war, auch wenn das vielleicht immer mal auf Widerstand auch bei euch getroffen ist und nicht alles so gern gesehen wurde, ja, haben wir halt einfach durchgezogen, was wir für richtig gehalten haben. Und ich glaube, das war auch gut so. Aber ich weiß, dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass ja, man da so freie Hand hat, weil das ist in der großen Gemeinde auch so ein Punkt. Du hast deine Limitationen, du hast strengere Regeln einfach, damit alles seinen Ablauf hat, schon allein, weil du zwei Gottesdienste hast und zeitlich limitiert bist. Du kannst den Lobpreis nicht auf eine Stunde strecken. Funktioniert halt einfach nicht, weil dann stehen die nächsten Leute für den nächsten Gottesdienst da. Und irgendein Tod musst du sterben. Dafür ist die Gemeinde einfach dort eine andere Ausrichtung. Deren Herz ist einfach die Gemeindegründung und die Evangelisation. Und da ist das Ziel, neue Leute zu kriegen, ne? Und Leute zu Jesus zu führen. Und hier ist, glaube ich, einfach die Lehre im Vordergrund, die Heilung, die Vergebung. Das ist einfach eine komplett andere Ausrichtung. Deswegen ist es auch voll in Ordnung, dass dort Limitation herrscht, weil es das einfach für diese Ausrichtung braucht. Du kriegst das anders nicht hin. Aber umso dankbarer sind wir natürlich, dass wir hier jetzt so lange Freiheit hatten, dass ich hier wachsen durfte im Lobpreis. Ja, eigentlich ja hier auch meine erste Lobpreisleitung hatte, meine erste Leitungsposition. Ich bin dankbar, dass ich nicht viel leiten musste, weil es einfach immer ein Selbstläufer war. Ob du jetzt einen Stelios dahin gehockt hast, der hat vorher nie gewusst, welche Lieder wir spielen. Der fragt auch nicht mal, was für Lieder wir spielen. Ja, er setzt sich dahin, fragt vielleicht, wie viele Lieder wir spielen, was eigentlich immer dasselbe ist. Und ja, dann macht er halt, ne? Wenn wir neue Lieder spielen, haben wir es auch nicht immer hingekriegt, ihm das vorher zu schicken. Und dann hat er es auch nicht immer geschafft, sich es anzuhören. Es hat trotzdem immer irgendwie funktioniert. Und ja, mit den Stimmen genau das Gleiche. Es war immer angenehm, es musste nie viel diskutiert werden. Das ist der Vorteil, wenn man nur ein Instrument hat. Ich habe halt gespielt, die anderen haben gemacht, was sie gewollt haben. Und nur wenn mir mal was ganz gegen Strich ging, habe ich was sagen müssen. Aber das war wirklich immer sehr geführt. Man musste nicht viel machen. Ja. Deswegen einfach danke für die Zeit hier. Und ja, lasst euch nicht unterkriegen. Geht alles weiter, ihr werdet irgendeinen Ersatz bekommen und ich meine, ihr macht jetzt Lobpreis mit den Besten, ne? Also besser als mit Spotify geht nicht. Also ich meine, die haben auch alle ihre Berufungen und die haben die Gunst, dass sie das aufnehmen durften und mit der ganzen Welt teilen dürfen und die sind ja in keiner Weise, im Gegenteil, schlechter als wir. Ne? Ihr habt natürlich nicht mehr die Freiheit, sie können nicht direkt auf euch reagieren, wie wir das können im Lobpreis. Aber trotzdem, ich glaube, diese Aufnahmen sind auch immer geistgeführt und ein Stück weit bringt ihr ja dann auch euer eigenes Ding rein. Das heißt, ihr habt hier echt immer noch genug Futter und da braucht's niemanden, der hier vorne steht mit einem Instrument. Das geht auch so. Habe ich auch in größeren Gemeinden schon erlebt, dass keine Musiker da waren. Also da seid ihr keine Ausnahme. Und selbst wir strugglen. Wir haben einen Schlagzeuger. In dieser Riesengemeinde ein Schlagzeuger und der spielt einmal im Monat. Das heißt, dreimal im Monat bis viermal im Monat kein Schlagzeug. Also nur weil die Gemeinde groß ist, haben die auch nicht mehr Leute. Leute, bringt euren Kindern wieder Instrumente bei, wirklich. Es ist eine Katastrophe. Und bringt die Kinder dann auch in die Gemeinde. Das ist natürlich der nächste Punkt. Aber ja, es ist, man merkt es wirklich, die Generation, dass die versauern vor ihren Tablets und Handys und dann können sie vielleicht damit Musik machen, irgendwie mit einem Computer, aber ja, also es ist wirklich wichtig, weil ohne das funktioniert es halt irgendwo dann auch nicht. Ja, ich glaube, das war's.
Ich würde noch gern was sagen. Ich habe vorhin wirklich so den Eindruck gehabt, schon beim Gebet, oder ich habe es auch im Vorfeld schon gesagt, ich denke, wir sehen jetzt, wir lassen einen Samen los hier bei uns. Wir sehen einen Samen bei euch in der Gemeinde. Und dadurch wird auch wieder bei uns irgendwas wachsen, bin ich mir ganz sicher. Und auch wie du gesagt hast, Nico, wir haben trotz Spotify haben wir auch gesalbte Zeiten und es ist trotzdem Segen da und Salbung da. Aber mir liegt es auch auf dem Herzen, euch mitzugeben, ihr seid jetzt vielleicht dort so ein kleines Puzzleteil im Lobpreisteam. Bleibt demütig dran und vertraut Gott, er wird euch die Türen öffnen, weil wann ihr euren Duft aussprühen dürft, eure Farbe aussprühen dürft und wann ihr ja das Ganze einfärben dürft. Ich bin mir sicher, es werden Gelegenheiten kommen, vielleicht mit Lobpreisabenden oder was auch immer, wo ihr den Fluss bringen könnt, den freien Fluss, den ihr von hier kennt, geübt habt, wo das wirklich dort wachsen darf.